Morgen. Ich lese den heutigen Predigttext und der ist von Paulus in seinem Brief an die Kirche in Kolossä und zwar im Kapitel 1, ich lese die Verse 1 bis 8. Absender und Empfänger des Briefes, Segenswunsch. Paulus, Apostel Jesu Christi nach Gottes Plan und Willen und der Bruder Timotheus an die Geschwister in Kolossä. Euch allen, die ihr aufgrund des Glaubens mit Christus verbunden seid und zu Gottes heiligem Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Glaube, Liebe und Hoffnung durch das Evangelium. Jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, für euch. Denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Davon habt ihr ja von Anfang an gehört, seit damals, als die Botschaft der Wahrheit, das Evangelium, zu euch gekommen ist. Und genauso wie ihr diese Botschaft überall in der Welt Früchte trägt und sich immer weiter ausbreitet, genauso tut sie das auch bei euch seit dem Tag, an dem euch Gottes Gnade zum ersten Mal verkündet wurde und ihr erkannt habt, was diese Botschaft bedeutet. Euer Lehrer in all diesen Dingen war Epaphras, unser geliebter Mitarbeiter und ein treuer Diener Christi, der sich mit ganzer Kraft für euch einsetzt. Er war es auch, der uns von der Liebe berichtet hat, die Gottes Geist in euch bewirkt.
Guten Morgen, mein Name ist Steffen, ich bin Pastor von mittendrin. Von Margaret Thatcher wird berichtet, dass sie, also die ehemalige Premierministerin von Großbritannien, dass sie in den 80er Jahren bei einer Wahlkampftour mit einem ganzen Tross von Politikern auf dieser Tour unter anderem auch ein Pflegeheim besucht hat, um sich dort mit den Menschen zu unterhalten. Und während sie in diesem Pflegeheim war, hat sie gesehen, dass in einer Ecke eine Frau in einem Rollstuhl saß, völlig unbeteiligt und völlig unbeeindruckt von dem, was da so abgeht. Und Politiker haben Schwierigkeiten, wenn sie ignoriert werden. Deswegen ist sie zu ihr hingegangen, hat sie persönlich begrüßt, hat sich zu ihr runtergebeugt, hat ihr die Hand geschüttelt und hat gesagt: Wissen Sie, wer ich bin? Und dann hat diese Frau, Frau Thatcher, angeguckt und hat gesagt: Nein, meine Liebe, keine Ahnung. Aber für solche Fälle wie dich haben wir hier eine Schwester. Die hilft uns gerne weiter. Die kann bestimmt deine Frage beantworten. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich so zugetragen hat, aber ich weiß, es gibt manchmal Momente, in denen es wichtig ist, dass jemand anderes uns sagt, wer wir eigentlich sind. Und wie es um uns steht. Das ist übrigens einer der Hauptgründe, warum das Neue Testament geschrieben wurde. Gott will uns damit an unsere eigene Identität erinnern. Und deswegen haben wir auch nach dem letzten Kerntreffen vor anderthalb Wochen euch die Aufgabe mit in die Kleingruppen gegeben: Sagt euch doch beim nächsten Mal, was ihr im anderen seht. Wer der andere für euch ist, was der für euch bedeutet. Und ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit damit und habt gute Erfahrungen damit gemacht. Wir starten heute diese neue Predigtserie durch den Kolosserbrief, einen Brief, den Paulus, ein Apostel, also ein Mann, der unter ganz bestimmten Umständen von Gott berufen und beauftragt war, an eine Kirche, an die Kirche in Kolossä, damals einer blühenden und wichtigen Stadt in Kleinasien, in der heutigen Türkei, geschrieben hat. Und dieser Brief ist Teil des Neuen Testaments geworden. Gott hat dafür gesorgt, dass der überliefert wird. Und so hat dieser Brief nicht nur diese eine Kirche erreicht, sondern in den letzten 2000 Jahren alle Menschen in allen Kirchen auf der ganzen Welt, die sich mit der Bibel beschäftigen. Und so konnte Paulus durch Gott, Gott durch Paulus zu Menschen sprechen und ihnen sagen und sie daran erinnern, wer sie eigentlich sind und wer sie durch ihre Beziehung zu Jesus Christus, darum geht es nämlich in diesem Brief, geworden sind. Und deswegen heißt diese Serie auch Gute Nachrichten aus dem Gefängnis. Dort sitzt der Apostel Paulus nämlich, als er diesen Brief schreibt. Er wurde aufgrund seines Glaubens eingebuchtet und er nutzt diese Zeit, um verschiedenen Gemeinden verschiedenen Kirchen, unterschiedlichen Kirchen einen Brief zu schreiben, gute Nachrichten zu senden. Vier, mindestens vier Briefe sind uns im Neuen Testament in der Bibel überliefert. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wieso soll ich mir Gedanken machen über einen alten Mann, den ich nicht persönlich gekannt habe, einen Knacki, der vor 2000 Jahren einen Brief geschrieben hat? Wieso sollte ich das irgendwie ernst nehmen oder wieso sollte das was für mich bedeuten? Die Kolosser haben sich, glaube ich, die gleiche Frage gestellt. Sie kannten nämlich Paulus auch nicht persönlich. Er hat nie diese Kirche besucht. Epaphras, von dem wir eben im letzten Abschnitt dieses Text gelesen haben, der war in Ephesus bei Paulus, hat durch Paulus Jesus Christus kennengelernt, war so begeistert von dem, was er da gehört hat, dass er zurück in seine Heimatstadt Kolossae gegangen ist und dort diese Kirche angefangen hat. Eine Kirche, bei der Jesus Christus und das, was er getan hat, im Zentrum steht. Und dieser Epaphras hat Paulus im Knast in Rom besucht, wahrscheinlich um ihn zu ermutigen, um ihm von der Entwicklung dieser Kirche zu erzählen, und er hat ihm größtenteils positive Sachen erzählen können. Die Kirche hatte sich toll entwickelt. Gute Nachrichten für Paulus. Es gab aber auch ein paar Dinge, ein paar Entwicklungen, ein paar Situationen, wo Epaphras irgendwie Sorge hatte und sich überfordert gefühlt hat, und auch über die hat er mit Paulus gesprochen. Wir kriegen durch diesen Brief also einen sehr realistischen Einblick in eine Situation einer Kirche. Auf der einen Seite die Begeisterung, die bei Menschen da ist, wenn sie Jesus begegnen, wenn sie mehr verstehen, wenn sie Erlebnisse haben, die, von denen sie sagen, das kann kein Zufall sein, da muss eine höhere Macht dahinter stehen. Glaube, der wächst, Liebe, die mehr wird, Hoffnung, die sich vergrößert. Also eine lebendige, persönliche Gemeinschaft, die entsteht. Aber eben auch die realistische Situation, dass Fragen aufgeworfen werden. Fragen, über die jeder Christ, jeder, der versucht, Jesus irgendwie besser kennenzulernen, irgendwann mal stolpert. Zweifel. Was soll das eigentlich alles? Verwirrung. Ich merke gerade so wenig von meinem Glauben. Ich kann mit meinem Partner Glaubensthemen überhaupt nicht teilen. Ich komme nicht so richtig weiter. Ich spüre irgendwie so einen Druck. Ich kann das nicht. Sollte ich nicht vielleicht irgendwie... Und in dieser Situation, in dieser Kirche, kommt dieser Brief von Paulus mit dem Ziel, den Glauben der Menschen zu stärken und an das zu erinnern, was sie ganz am Anfang ihres Weges mit Gott geglaubt haben, was sie überzeugt hat, was sie begeistert hat, was enorme Auswirkungen auf ihr Miteinander gehabt hat. Und deswegen fängt er, wir lesen ja, haben ja ganz den Anfang dieses Briefes gelesen, deswegen fängt er sehr wertschätzend an, davon zu erzählen, was er gehört hat von ihnen. Euer Glaube ist lebendig. Euer Glaube ist lebendig beschreibt das Verhältnis der Menschen zu Jesus. Also Menschen versuchen, ihre Beziehung zu Gott und ihren Glauben in ihren Alltag einfließen zu lassen und zu integrieren. Das Zweite, was er schreibt, eure Liebe ist spürbar. Das beschreibt das Verhältnis der Menschen miteinander. Da hat etwas stattgefunden, die waren sich nicht egal gegenseitig. Das Dritte, was er aufzählt in Vers 4 und 5, Hoffnung ist die Motivation, von der ihr angetrieben seid. Quasi das Betriebssystem, mit dem sie morgens hochfahren, ist Hoffnung. Und das ist was ganz anderes als Niedergeschlagenheit als Betriebssystem, mit dem man morgens wach wird. Die Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für Menschen, die ihm vertrauen, bereithält. Das Wissen um die Zukunft hat positiven Einfluss auf das Leben in der Gegenwart. Und ich dachte, es wäre schön, wenn Paulus uns das geschrieben hätte. Und ich glaube, wenn ich uns so beobachte, ohne dass ich mich da jetzt irgendwie, ihr seid das, ich glaube, vieles davon ist bei uns sichtbar. Und ich freue mich darüber, dass Glaube lebendig ist, dass Liebe wächst, dass Gemeinschaft wächst, dass Hoffnung da ist. Und das, was Paulus von diesen Menschen hier gehört hat, beschreibt er als gesunde, als normale Konsequenz, als Folge bei Menschen, die das Evangelium, diese gute Nachricht gehört und verstanden haben und die auch leben wollen. Und er bezeichnet das als Frucht. Und da bin ich zum ersten Mal gestolpert. Und ich bin im Laufe der letzten Tage zu dem Ergebnis gekommen, dass er wahrscheinlich sehr absichtlich dieses Wort und diesen Vergleich mit der Frucht, dieses Bild von der Frucht gebraucht, um diesen Menschen zu schreiben, hey, das, was da passiert, das seid nicht ihr. Das ist nicht allein eure Anstrengung. Das ist nicht das, was ihr produziert. Es ist Gott, der das in euch bewirkt. Liebe, Glaube, Hoffnung. Frucht ist eine lebendige Konsequenz von etwas, was Gott schenkt. Wachstum. Und nicht das Produkt unserer Anstrengung. Und immer wieder, wir werden das sehen in den nächsten Wochen, immer wieder wiederholt Paulus Worte wie: Gott ist es der. Gott bewirkt in euch das. In ihm, durch ihn, mit ihm und so weiter. Warum macht er das? Da bin ich hängen geblieben. Ich vermute, die Kolosser hatten damals ein ähnliches Problem, was wir heute vielleicht auch haben. Wir können oder wir wollen das einfach nicht glauben. Wir können das irgendwie nicht so richtig verstehen. Wir können uns das nicht so richtig vorstellen. Für einen denkenden Deutschen ist das schwer zu begreifen. Für einen Macher ist das schwer zu akzeptieren, dass es nicht an mir liegt, nicht an uns liegt. Wir wollen lieber selbst was dafür tun, dass wir geliebt sind. Wir wollen auch lieber selbst was dafür tun, dass es Hoffnung für uns und unser Leben gibt. Und ich habe mich gefragt, kann es sein, und ich habe mich das gefragt, ich frage euch auch, kann es sein, dass das der Antrieb und dass das der Grund dafür ist, warum wir uns in Beziehungen stürzen, von denen wir wissen, dass sie nicht gesund sind? Warum wir uns in Arbeit stürzen, wovon wir wissen, dass es auf Dauer nicht gesund ist, die Menge? Warum wir uns in Projekte stürzen, warum wir uns in Dinge hineinstürzen, selbst wenn wir wissen, dass sie uns nicht gut tun? Ist der Grund vielleicht, dass wir auf der Suche nach Liebe und nach Hoffnung und nach Anerkennung sind, nach Zuwendung, und mit dem, was wir tun, wollen wir das selbst produzieren? Paulus schreibt diesen Brief hier an Christen, also an Menschen, Vers 2, die aufgrund ihres Glaubens mit Christus verbunden sind und zu Gottes heiligem Volk gehören. Also Menschen, die irgendwann mal für sich erkannt haben, zu Jesus und dem, was er getan hat, gibt es keine Alternative. Das war das, was sie mal geglaubt haben. Sie wussten es also irgendwann schon mal besser. Sie haben das erlebt. Das war die Realität, der sie vertrauen wollten. Und wenn du noch kein Christ bist, dann muss ich mich entschuldigen für diese exklusive Anrede, die Paulus hier so schreibt. Es ist schön, dass du da bist. Ich glaube, du kannst davon profitieren, dir über die gleichen Fragen Gedanken zu machen. Und du kannst mindestens, wenn du Menschen kennst, die von sich sagen, dass sie Christen sind, das heißt, dass sie so leben wollen, du kannst uns mindestens darauf ansprechen, wenn dir irgendwas komisch vorkommt. Dazu gebe ich dir die Erlaubnis. Also herzliche Einladung zum Mitdenken und zum Korrigieren. Es scheint also eine mögliche Realität zu sein, deswegen wird dieser Brief geschrieben, dass innerhalb einer Kirche Überzeugungen und Glauben in eine Schieflage geraten. Und Paulus thematisiert das sehr offen. Menschen in dieser Kirche in Kolossae haben nämlich angefangen, nicht mehr wie ganz am Anfang ausschließlich auf Jesus Christus zu vertrauen und darauf, dass es wirklich genug ist, was er für uns getan hat. Ich habe in den letzten Wochen einige Gespräche gehabt mit einigen von euch und immer wieder kamen Aussagen wie: Ich höre das, aber ich kann es nicht verstehen. Ich nehme das wahr, aber das kommt nicht so richtig bei mir an. Und das ist eine Realität, die da ist. Und deswegen schreibt Paulus diesen Brief. Der Brief dieses Inhaltes ist nämlich diese gute Nachricht. Und der Inhalt dieser guten Nachricht erinnert daran, Gott hat sich auf den Weg zu uns Menschen gemacht, um alle unsere tiefsten Bedürfnisse, um denen zu begegnen und um die zu stillen. Und es ist dann eine Vertrauenssache, die daraus folgt, nicht noch woanders weiterzusuchen. Diese Kirche hier in Kolossae in Kleinasien an einer Haupthandelsstraße hatte das schöne Problem, dass immer mehr Menschen dazugekommen sind. Und mit jedem neuen Menschen dann auch neue Einstellungen, neue Gottesvorstellungen, neue Wünsche, neue Prägungen, neue Hintergründe, neue Meinungen, neue Erfahrungen und so weiter. Und in dieser Dynamik hat sich die Glaubenspraxis bei einigen in der Kirche verändert und verschoben. Sie haben nicht mehr wie ganz am Anfang ausschließlich auf Jesus Christus vertraut und das, was er getan hat, sondern vielleicht sogar aus guten Motiven diesem Evangelium, dieser guten Nachricht etwas hinzugefügt. Gar nicht viel. Einfach einige christliche Handlungen ergänzt. Aber damit war plötzlich nicht mehr Jesus und das, was er getan hat, genug, sein Tod für uns, seine Vergebung für uns, seine Auferstehung für uns, sondern diese Ergänzungen wurden wichtig und wurden wichtiger und sie haben nach und nach das Gute aus der guten Nachricht entfernt. Wie komme ich darauf? Das wird klar, wenn man diesen Brief einmal im Gesamtüberblick anschaut und im Zusammenhang liest, was ich euch nur empfehlen kann in den nächsten Wochen. Lest den mal am Stück, so wie ihr wahrscheinlich alle eure Post, die kommt, am Stück lest. Ich weiß niemanden, der einen Brief bekommt und heute die ersten 5 Zeilen liest und morgen die nächsten 5 und sich darüber freut und das über die nächsten 4 Wochen. Ich nicht. Schon gar nicht einen Brief, auf den ich lange gewartet habe und der mir wirklich was zu sagen hat. Also, ich lade euch ein, lest den Kolosserbrief mal im Zusammenhang. Und an dem, was Paulus dort schreibt, können wir ziemlich gut erkennen, worüber sich Epaphras Sorgen gemacht hat. Und ich glaube, es ist eine ziemlich aktuelle Frage, die diesem Brief zugrunde liegt. Die Frage, ob es sein kann, dass unsere Vorstellung von Gott und unser Verhältnis zu Gott extrem von Gedanken geprägt ist wie, ich will oder ich muss es ja irgendwie gut machen. Ich will ihm ja möglichst gefallen. Ich arbeite mich am besten erstmal selbst aus meinen Problemen raus. Ich will ihm auf keinen Fall einen Grund geben, was an mir zu meckern zu finden. Und es besteht die Gefahr, dass wir Christen, an die dieser Brief geschrieben ist, versuchen, mit dem, was wir tun, Gott von uns zu überzeugen. Um ihm dann vielleicht in einem nächsten Schritt zu sagen, und dafür könntest du mir doch Erfolg und Gesundheit und eine neue Gitarre und alles Mögliche. Guck doch mal, wie ich mich für dich einsetze. Das könnte die Konsequenz sein. Habe ich das nicht verdient? Und wie bei einem Gift, das langsam seine Wirkung entfaltet, entsteht dann aus einem Evangelium ein rettendes Evangelium plus. Ich muss an das iPhone denken. iPhone und iPhone plus. Evangelium und Evangelium plus. Da ist ein bisschen was dazu gemacht. Und es geht plötzlich um Jesus und das, was er getan hat, plus mein Gehorsam. Es geht um Jesus und das, was er getan hat, plus meine Disziplin. Es geht um Jesus und das, was er getan hat, plus den Gottesdienstbesuch, plus die stille Zeit, plus einige Gesetze und Vorschriften, die einzuhalten sind, mit denen wir zeigen wollen, wie fromm wir leben, plus, plus, plus. Und irgendwann kippt das und das Plus wird wichtiger, die Moral, das Verhalten, als das, was eigentlich das Evangelium ist. Ich bin immer mehr davon überzeugt, dass der christliche Glaube immer dann als anstrengend und auch unattraktiv empfunden wird, im Übrigen häufig von denen, die glauben, die trauen sich es nur nicht zu sagen, weil sie haben ja Angst, dass Gott schlecht über sie denken könnte, als auch von denen, die nicht glauben und die trauen es nicht zu sagen, weil sie das Gefühl haben, die wollen es überhaupt nicht hören. Ich habe das Gefühl, dass christlicher Glaube immer dann als anstrengend und unattraktiv empfunden wird, wenn wir, wie die Kolosser, versuchen, Frucht selbst zu produzieren und das Ganze in einer unglaublichen Anstrengung endet, um Gott zu gefallen. Weil wir nicht oder nicht mehr glauben können oder wollen, dass Jesus allein genug ist, vollkommen ausreichend mit dem, was er ist und was er getan hat. Und auf dieser Grundlage des Plus findet dann die Bewertung von anderen statt. Und dann haben wir nämlich wieder eine Grundlage, besser dazustehen als alle anderen. Wenn das passiert, und das ist in Kolossäe passiert, dann glauben wir mehr an uns als an Gott. Wenn das passiert, vertrauen wir mehr auf uns und das, was wir richtig machen oder gut machen, als auf Gott und das, was er gemacht hat. Die wenigsten haben ja den Mut, radikal Jesus komplett abzulehnen. Man könnte ihn ja vielleicht doch gebrauchen. Aber was wir tun, ist, dass wir ihn faktisch ablehnen, wenn wir etwas zu ihm hinzufügen. Wenn wir meinen, wir müssten etwas beweisen oder produzieren, dann haben wir, das schreibt Paulus im folgenden Brief, den Kolossern, dann haben wir das Evangelium der Gnade noch nicht wirklich als eine gute Nachricht für unser Leben verstanden, sondern wir versuchen uns selbst zu erlösen, indem wir Dinge, die eigentlich eine Frucht sind, eigentlich eine Auswirkung, eigentlich etwas, was Gott schenkt, die Gott bewirkt, indem wir die dazu benutzen, um uns bei Gott gut zu positionieren, um ihn von uns zu überzeugen. Und das ist sackanstrengend. Und das funktioniert nicht. Und an diesem Punkt war der Brief dann für mich, weil ich das immer wieder versuche. Das ist das, was bei den Kolossern passiert ist, und das ist das, was überall zu jeder Zeit passieren kann. Und das ist der Grund, warum Paulus auch nicht trauert und sagt, boah Gott, wie kannst du mich bei den wichtigen Aufgaben, die ich zu erledigen habe, rausnehmen und im Gefängnis enden lassen. In der Zeit hätte ich noch 10 Gemeinden gründen können. Richtig. Aber wenn er noch 10 Gemeinden gegründet hätte, wäre das gut für die 10 Gemeinden gewesen. Jetzt saß er im Gefängnis und wir 2000 Jahre später beschäftigen uns noch mit dem, was Gott durch ihn hat sagen lassen. Viel effektiver. Das ist der große Gott mit seinem großen Überblick, der so arbeitet. Gnade ist aber per Definition das, was Gott für uns getan hat, ist wichtiger als das, was wir für ihn tun. Und das ist die gute Nachricht für alle Gläubigen. Und das ist auch eine gute Nachricht für alle, die sagen, ich kann das noch nicht oder ich will das nicht oder was auch immer, ich kann das nicht glauben. In Vers 28, später, der ist nicht mehr abgedruckt, setzt Paulus diese gute Nachricht, diese gute Nachricht der Gnade, das Evangelium, setzt er das mit der Person von Jesus Christus gleich auf eine Stufe. Es ist nicht irgendeine Theorie, nicht irgendeine Botschaft, die auch von Jesus verkündet wurde, sondern er setzt diese gute Nachricht der Erlösung mit der Person von Jesus Christus gleich. Ihn, schreibt er da, Christus verkündigen wir. Er ist die gute Nachricht. Er ist das Evangelium und nicht nur zum Teil. Wie kommen wir dahin? Wie können wir es schaffen, Gott mehr zu vertrauen als uns selbst? Schwierige Frage. Und Paulus sagt in diesem Brief immer und immer wieder, indem wir den Kern des christlichen Glaubens kennenlernen und uns immer und immer wieder an ihn erinnern, an Jesus Christus, weil er ist konstant. Und alles andere kann in eine Schieflage geraten. Mir ist aufgefallen, dass Paulus in dem ganzen Brief überhaupt nicht diese Themen genau anschaut und argumentiert, sondern er nimmt das Thema, was Epaphras Sorge macht, und stellt Jesus Christus dar. Und er nimmt das nächste Thema und diskutiert nicht, sondern er beschreibt Jesus Christus. Und er nimmt das nächste Thema, was für die Leute wichtig geworden ist, und sagt, hier ist Jesus dagegen. Guckt doch selbst, vergleicht doch mal. Und ihr werdet sehen, es gibt keine Alternative. Er hält sich nicht lange auf, sondern er schreibt, er ist der Erlöser. Er ist allen Mächten und Gewalten überlegen. Er, die Fülle von Gott, wohnt in ihm. Neben ihm gibt es niemand und nichts, was irgendwie Heil vermitteln kann. Wer ihm begegnet, der erkennt, ich brauche nichts anderes. Wir werden uns das alles noch genau angucken. Es gibt kaum Bibelstellen im Neuen Testament, in denen ein schöneres und ein umfangreicheres Bild von Jesus gemalt wird als in diesem Kolosserbrief. Vor ein paar Tagen war ich morgens im Park joggen. Und als ich heftig schnaufend oben vor dem Schloss Sanssouci angekommen war, konnte ich Potsdam nicht mehr sehen. Der Blick auf Potsdam war vernebelt. Und an diesem Morgen, als ich da oben stand, dachte ich, das beschreibt ziemlich gut meine Situation, mein Verhältnis zu Gott gerade. Irgendwie vernebelt. Vernebelt von der Info, die ich 2 Stunden vorher bekommen hatte per SMS, dass einer meiner besten Freunde mit Hirnblutungen auf Intensivstation liegt. Vernebelt von tagelanger Migräne und Medikamenten, die ich mir eingepfiffen hatte. Vernebelt von unruhigen Nächten, vernebelt von einem heftigen Konflikt, den ich hatte letzte Woche und äußerst unangenehmen Telefonaten, die ich führen musste. Vernebelt von jeder Nacht, wo ich wach lag. Vernebelt von Umständen und Gefühlen, die ganz oben waren bei mir. Und ich dachte, ja, das ist die Realität, das kommt vor, dass der Blick vernebelt ist. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Und vielleicht möchtest du auch gar nicht, dass sich dieser Nebel lichtet, weil es könnte ja Gott zum Vorschein kommen. Vielleicht ist er vernebelt von der Kirche. Vielleicht ist er vernebelt von einer Schieflage, die irgendwie entstanden ist. Ich habe, als ich da oben stand, natürlich überhaupt nicht ernsthaft geglaubt, es gibt Potsdam nicht mehr. Und deswegen bin ich weitergelaufen. Und ich habe dann zu Hause gemerkt, ich bin in den Nebel reingelaufen und habe plötzlich immer mehr gesehen. Nicht alles auf einmal, aber ich habe mich in den Nebel reinbewegt und es wurde vieles plötzlich klarer. Und Paulus sagt hier, wenn euer Blick auf Gott durch was auch immer gerade vernebelt ist, dann erinnert euch daran, ganz an den Anfang, als ihr völlig klar gesehen habt. Und geht weiter. Bleibt nicht stehen, sondern bewegt euch in diesen Nebel rein und vertraut darauf, dass jeder Schritt irgendwie dann auch sichtbar wird. Und dann kommt die gute Nachricht. Jesus Christus ist genug, das ist das Erste, auch gegen alle Umstände. Die Erlösung durch Jesus reicht aus. Jesus ist nicht ein Weg, sondern der Weg. Das Evangelium ist nicht eine Botschaft, sondern die Botschaft der Wahrheit. Die gute Nachricht ist nicht eine Theorie, sondern die Person Jesus Christus, die den kompletten Sieg errungen hat, die den Teufel und den Tod besiegt hat, der alle Schuld beglichen hat. Das Zweite, das Evangelium ist universal. In Vers 6 heißt es, diese Botschaft trägt überall in der Welt Früchte und breitet sich immer weiter aus. Von Rom nach Kolossä war es nicht weit und der Blick war sehr eingeschränkt. Heute hier in Potsdam, auf der ganzen Welt, gibt es Menschen, die über diesen Brief und über das Evangelium nachdenken. Jeder, der das gehört hat, verstanden hat und dann auch anwendet, der wird nämlich dann auch zu einem Botschafter dieser guten Nachricht. Das Evangelium gilt für alle Menschen zu allen Zeiten, an allen Orten dieser Welt. Und es wird nicht aufhören. Keine Macht der Welt kann das aufhalten. Und es lohnt sich, darüber nachzudenken. Wenn das die Wahrheit ist, dann. Das dritte, das Evangelium hat Kraft, es bringt Frucht und Wachstum, Leben. Woran kann man das überprüfen? Vielleicht fragst du dich, wie kann ich feststellen, ob ich das verstanden habe? Ich schätze, Paulus würde dir die Gegenfrage stellen, wird die Frucht in deinem Leben deutlich? Wächst Glaube? Wächst Liebe? Wird deine Hoffnung größer? Oder wird deine Hoffnung kleiner? Dann kann es passieren, dass du dieses Evangelium, diese gute Nachricht noch nicht wirklich in ihrer Tiefe verstanden hast. Häufig wird Gnade auf Rettung reduziert. Bis zur Bekehrung braucht es Gnade, das ist Gottes Zuspruch, und danach braucht es Disziplin und Anstrengung, das ist dann Gottes Anspruch. Und das stimmt nicht. Das ist keine gute Nachricht. Das Evangelium hat nicht nur die Kraft zu retten, sondern auch die Kraft zu verändern, dauerhaft, unser ganzes Leben, als Frucht. Und nicht den Anspruch so, aber jetzt streng dich an und ich gebe dir die Kraft dazu. Nein, wir haben die Kraft kennengelernt. Und das vierte, das Evangelium ist lebendig. Wo es Menschen trifft, hat es Auswirkungen. Liebe wird größer, Glaube wird größer, Hoffnung wird mehr. Und wenn nicht, müssen wir die Offenheit und die Ehrlichkeit haben, uns zu fragen, habe ich es vielleicht noch nicht verstanden? Wo muss ich nachdenken? Für mich ist der fünfte Vers, hat sich zum Schlüsselvers, zu einem der wichtigsten Verse in diesem Abschnitt entwickelt im Laufe der letzten Tage. Der Ansporn, Jesus zu vertrauen und vom Evangelium motiviert zu leben, heißt es da, kommt von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Das könnte wieder nach Belohnung klingen. Aber es geht hier nicht um die Belohnung für die Schönen oder die Schnellen oder die Tollen oder die Schlauen, sondern es geht hier um eine Aussage, diesen Besitz habt ihr bereits. Später benutzt Paulus ein anderes Bild. Er spricht von einem Erbe. Und für ein Erbe kann man meistens nichts. Ein Erbe bekommt man einfach, weil man ist, wer man ist. Einfach so. Einfach, weil man zu dieser Familie dazugehört. Und wenn ein Erbe groß ist, dann hat das selten was mit dem Erben zu tun, sondern mit dem, der vorher heftig dafür gearbeitet hat. Und genauso ist es bei Gott. Im nächsten Abschnitt, den wir im nächsten Gottesdienst angucken, erklärt Paulus das. Durch ihn, Jesus, in ihm, Jesus, er ist der Grund für das Erbe. Er hat dafür alles getan. Er hat sein Leben dafür eingesetzt. Er hat dafür hart gearbeitet. Und weil er gestorben ist, bekommen wir das Erbe, wenn wir ihm glauben. Und das ist es, was wir immer wieder durchbuchstabieren müssen, wenn Gott irgendwie vernebelt ist. In Jesus Christus, in seiner Person und dem, was er getan hat für uns, stecken die Antworten auf die Fragen, auf alle Fragen, auch auf die, die ich eben beispielhaft aufgeworfen habe. Die Hoffnung auf die Ewigkeit, diese Aussicht auf das Erbe, auf den Besitz, auf dieses Geschenk, ist ein Ausblick auf eine Zeit, in der alle Sehnsüchte gestillt werden, sind. Ist der Ausblick auf eine Zeit, in der keine Tränen mehr da sein werden, weil es keinen Grund mehr gibt zu weinen. Der Ausblick auf die Zeit, in der wir endlich verstanden werden von allen. Der Ausblick auf die Zeit, in der wir uns absolut aufgehoben und angenommen fühlen und zu Hause fühlen. Ausblick auf die Zeit, in der wir frei werden und fähig werden, schöne Dinge zu sehen und zu tun und sehen, wie wunderschön wir alle sind. Der Ausblick auf die Zeit, in der heil wird, was jetzt noch zerbrochen ist und schmerzt. Der Ausblick auf eine Zeit, in der das, was wir jetzt schon machen und versuchen, vollkommen sein wird. Aus Glaube, der jetzt schon da ist, wird Realität und das Sehen. aus Hoffnung, die uns jetzt antreibt, wird die Wirklichkeit, dass das Tatsache ist. Und Liebe, die bleibt und wird vollkommen sein. Ich möchte schließen mit einem Zitat eines englischen Künstlers, der zu diesem Vers aus dem Kolosserbrief Folgendes geschrieben hat. Der Himmel, nah und doch noch von der Erde getrennt, ähnelt der Drei-Schluchten-Talsperre, die sich über den Yangtze-Kiang erstreckt, den größten Fluss von China. Über der Staumauer ist eine erhebliche Menge Wasser für die Zukunft aufgespeichert. Aber ein kontrolliertes Rinnsal fließt darunter hinweg. Es ist eine Quelle, die ins Tal hinunterfließt. In gewisser Art liegt die neue Schöpfung in der Zukunft, aufgespeichert hinter der Staumauer. Aber bereits jetzt schickt es ein Rinnsal der neuen Schöpfung aus Glaube und Liebe, um die Kirche zu stärken. Die Hoffnung auf das, was nach dem Tod auf uns wartet, ist unglaublich motivierend für die Gegenwart. Und das ist eine gute Nachricht. Und deswegen ist es gut, dass Paulus uns, Gott uns durch Paulus und wir uns auch gegenseitig immer mal wieder daran erinnern, wer wir sind, weil es Momente gibt, in denen das vernebelt ist. Und wenn das deutlich wird und wenn wir das machen, dann wird wiederum mehr von der guten Nachricht deutlich, nämlich Liebe, füreinander, Aufmerksamkeit. Und das gibt Hoffnung und es stärkt den Glauben. Und deswegen sind diese guten Nachrichten aus dem Gefängnis nicht nur gute Nachrichten für damals gewesen, sondern sind es auch für uns heute.